Ich möchte mit meinen Projekten und Workshops Misstrauen, Vorurteile und Abneigung gegenüber Menschen anderer Kulturen und Religionen abbauen und dafür ein gegenseitiges Interesse, Vertrauen und Wertschätzung fördern. Und möchte so die Herzen der Menschen für Menschen anderer Kulturen und Religionen öffnen und Brücken bauen. Und möchte damit Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie entgegenwirken und ein friedliches Miteinander, ein harmonisches Miteinander ermöglichen.
Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, deren Anliegen es ist, aus der Beobachtung der Gegenwart heraus, unter Berücksichtigung der aktuellen Themen und vor allem aus der Begegnung mit den jungen Menschen in der Schule, zu erforschen, welche Aufgaben die heutige Zeit uns stellt und wie Waldorfschulen ihre Pädagogik nachhaltig in die Zukunft hinein entwickeln können. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Andrea Setzka-Blonsky, in dem es vor allem um die Frage geht, wie wir Kinder und Jugendliche dazu einladen, nicht nur die eigene, sondern auch andere Kulturen kennenzulernen und wie wir sie dadurch befähigen, anderen Menschen mit Offenheit und Interesse anstatt mit Ablehnung und Ausgrenzung zu begegnen.
Herzlich willkommen, Andrea Setzer-Blonsky, zum Waldorf-Lern-Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können.
Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ich habe von dir eigentlich gehört über Martin Rawson und der hatte ein Gespräch mit dir und sagte, das ist ein tolles Thema, darüber solltest du doch auch mal ein Podcastgespräch machen. Und jetzt hat das ganz schnell geklappt und ich freue mich. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir damit anfangen, dass du einfach berichtest, wo du eigentlich herkommst, was so dein Hintergrund ist, was deine Beziehung zur Waldorfpädagogik ist und wie du zu deinem Thema gekommen bist.
Ja, also geboren bin ich in Brasilien in einer jüdisch-anthroposophischen Familie. Ich kam 1990 nach Deutschland, um das Lehrerseminar für Waldorfpädagogik zu besuchen. Ich hatte schon Schulmusik studiert und habe dann erstmal auch Orchestermusik studiert und war 10 Jahre im Orchester und habe dann 2003 die Freie Interkulturelle Waldorfschule mitgegründet und war in der Freien Interkulturellen Waldorfschule 15 Jahre Musiklehrerin und hatte dort einen wunderbaren Kollegen, Ali Ungarn, der orientalische Musik und Bewegung in allen Klassen von der 1. bis zur 8. Klasse unterrichtet hat. Und er war für meinen Musikunterricht so ein Ausgleich, weil wir viele Kinder haben aus vielen Nationen. Und ich konnte die Waldorf-westliche Musik unterrichten, ganz normal wie in der Waldorfschule, und hatte ihn als Kollegen, der dann die vielen orientalischen Kindern abgefangen hat. Und sein Unterricht war wunderschön auch. Der hat, also die Kinder konnten, auch die deutschen Kinder konnten diese Zwischentöne singen und tauchten in so eine ganz andere Welt ein. Und als er aber dann 2010 die Schule verließ, war das für mich ein großer Verlust. Und ich habe aus dieser Not, ein Gleichgewicht herzustellen, den Kulturunterricht, also ein Schulfach ins Leben gerufen in der Schule zusammen mit Kollegen, Kulturunterricht. Und da hat jeder Lehrer, wir hatten viele Lehrer aus anderen Nationen, haben dann ein Jahr lang in einer Klasse dann ihre Kultur unterrichtet. Zum Beispiel hatten wir eine Handarbeitslehrerin, die hat japanische Kultur in der 5. Klasse unterrichtet, ein Jahr lang. Wir hatten eine Lehrerin aus Burundi, die hat in der 4. Klasse afrikanische Kultur unterrichtet. Und das war wunderbar. Und dann kam natürlich die Frage an mich, ja, Andrea, und du kommst ja aus Brasilien. Ich war selber in der Waldorfschule und mit meinem Hintergrund, wir hatten wenig, nicht so viel Kontakt damals zur brasilianischen Kultur. Die Schule war noch ziemlich deutsch, viele deutsche Lehrer auch. Und ich fühlte mich da nicht so ganz sicher und habe gedacht, naja, aber vielleicht könnte ich die jüdische Kultur reinbringen in die Schule. Bis dahin hatte ich große Angst gehabt, weil wir eben viele muslimische Eltern haben und auch deutsche Eltern. Und da muss ich auch sagen, dass ich da auch sehr vorsichtig viele Jahre auch versteckt habe, dass ich Jüdin bin, also keinem erzählt habe. Und in dem Moment dachte ich so, ich fange mal mit einer halben Klasse an, guck mal, wie das wird, was die Eltern sagen, wie die Resonanz ist, auch im Kollegium, bei den Kindern. Und habe in der dritten Klasse parallel zum Erzählteil, Altes Testament, habe ich dann jüdische Kultur unterrichtet. Und habe die ganzen jüdischen Feste und als Musiklehrerin dann auch viele Lieder gesungen auf Hebräisch oder auf Jiddisch. Wir haben israelische Tänze getanzt und habe auch die Schrift gelernt und also vieles gemacht. Und das Schöne an den Festen sind so viele, viele beinhalten auch die Geschichten vom Alten Testament. Also da war so ein Bezug dazu. Und also ich habe die Kinder dann auch immer gefragt, und was feiert ihr zu Hause? Was macht ihr? Was habt ihr für eine Kultur, eine Tradition? Und habe immer sehr gewürdigt, was kam, und auch immer gesagt, ja, wie wunderschön diese Vielfalt, dieses Reichtum, was wir in der Klasse haben. Und habe dann aber gemerkt, dass immer mehr Kinder zu Hause nicht wirklich eine Tradition hatten. Also zum Beispiel nach den Weihnachtsferien, als ich dann fragte, was sie gefeiert haben, dann hätten einige Weihnachten gefeiert, aber da war gar nichts mehr, weder eine Weihnachtsgeschichte noch Weihnachtslieder noch Krippe. Sie hat viele Geschenke gekriegt und hatten großes Essen, aber Weihnachtsbaum hatten sie dann gespart und auch bis zum Schmücken war auch keine Zeit gewesen. Also wirklich ganz leer, also von Traditions- oder Kulturleer, ne? Also, und dann habe ich gedacht, also das müssen wir hier ein bisschen aufgreifen in der Schule, und habe dann initiiert, dass wir in der vierten Klasse christliche Kultur für alle Kinder ein Jahr lang unterrichtet haben, in der fünften Klasse muslimische Kultur für alle Kinder in der Schule. Und die Kinder kamen zu mir dann in die dritte Klasse und freuten sich schon, ja, und nächstes Jahr erfahren wir mehr über unsere Kultur, und die anderen dann gleich, ja, und wir über unsere Kultur. Und es war dann schon so eine Freude und auch, ja, eine Offenheit, eine große Offenheit für alles, also für jüdische Kultur, christliche Kultur, muslimische Kultur und so, dass man auch ein bisschen mehr voneinander dann erfuhr, weil die Kinder dann auch erzählen konnten, was eben von zu Hause war und wie schön das wirklich ist, wie verschieden das gehandhabt wird. Und ja, also diese Offenheit war sehr, sehr schön zu sehen. 2015 kam dann die große Flüchtlingswelle zu uns, und ich habe mich richtig gefreut. Mir war das völlig egal, aus welchem Land die Flüchtlinge kamen, welche Religion sie haben. Ich war richtig froh, dass Deutschland die Türen geöffnet hat für Menschen in Not. Meine Familie ist auch geflohen, also teilweise vor Nazi-Deutschland 1939, also ziemlich knapp. Und wir konnten in Brasilien eben ein neues Leben anfangen. Und ich war froh, dass das hier dann auch möglich war. Ziemlich bald aber fing auch mit Pegida so eine Gegenbewegung. Deutschen hatte Angst, was wird aus der deutschen Kultur, wenn so viele Ausländer kommen. Und dann habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Und habe dann gedacht, also ich muss das, was wir hier in dieser Schule aufgebaut haben, dieses wunderschöne Konzept nach außen bringen, um den Menschen diese Angst vor Menschen anderer Kultur und Religionen abzunehmen. Dieses Missverständnis, Misstrauen, diese Ängste, die da sind. Und dafür eben mehr Verständnis, mehr Vertrauen, Wertschätzung, um ein friedliches Zusammenleben hier in Deutschland zu ermöglichen. Also vor allem, weil eben die Islamophobie oder Muslimfeindlichkeit wuchs dann mit dieser Flüchtlingskrise, die dann kam. Und gleichzeitig auch das wachsende Antisemitismus ging so fast Hand in Hand. Und ich sah da auch so eine Not. Ich war dann 8 Monate erstmal in Israel und habe dort, weil ich zu Hause die jüdische Kultur nicht so gelebt hatte, weil meine Eltern über die Anthroposophie zum Christentum gefunden hatten. In der Großfamilie, ja, da haben wir die ganzen jüdischen Feste gefeiert, aber eben nicht so intensiv, eben nicht zu Hause. Und ich wollte wissen auch, wie ist es, wenn man als Jude leben kann in einem Land, wo man das einfach in der Öffentlichkeit einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich war 8 Monate dort und bin dann zurück nach Deutschland und bin dann nicht zurück an die interkulturellen Waldorfschule gegangen, sondern ich habe mich selbstständig gemacht und gebe Projekte und Workshops in Schulen, in verschiedenen Institutionen für Lehrerausbildungen. Und in meine Workshops feiere ich oft. Also meistens habe ich so als Thema eine der jüdischen Feste und es sind so viele und so verschiedene. Da kann man viele Themen reintun, also je nachdem, was so gerade gewünscht ist. Und über das Feiern einer der Feste komme ich dann ins Gespräch mit den Teilnehmenden. Für mich ist es ganz wichtig, eben nicht die Erinnerungskultur, die natürlich sehr wichtig ist, oder Rassismus. Also ich spreche nicht über Rassismus, ich spreche nicht über den Holocaust, außer es kommen Fragen. Natürlich, dann gehe ich ein bisschen drauf an, aber das ist nicht mein Ansatz, darüber zu sprechen, sondern die Schönheit der Kultur nahezubringen. Wie leben die Juden? Was ist ihnen wichtig? Was feiern sie? Wie feiern sie? Also einfach das Reichtum, was in dieser Kultur lebt, dann zu zeigen und die Menschen auch vor allem erleben zu lassen. Also ich feiere mit den Teilnehmenden. Genau, also über die Erlebnispädagogik werden alle Sinne mit einbezogen. Also nicht nur das Sehen von den verschiedenen Gegenständen. Also ich habe eine kleine Tora dabei oder ein Gebetsbuch, also ein Siddur, oder ich zünde die Kerzen an, mache dann den Weinsegen, den Kiddusch. Jeder kriegt dann ein Glas Traubensaft, darf dann mitstoßen und ich habe oft dann eine Challah, also einen Hefezopf oder etwas anderes typisch zu essen, was dann auch jeder was mitbekommt. Wir singen, wir tanzen. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, ist es dann umfangreich, wir malen, basteln, wie viel Zeit wir dann eben haben dafür. Und ich bin bis jetzt hauptsächlich in BHs gegangen, also pädagogische Hochschulen und in staatlichen Schulen, denn ich dachte zuerst, die haben es nötiger als die Waldorfschulen. Aber ich denke, der Rassismus, der macht nicht vor den Waldorfschulen halt. Und deshalb bin ich jetzt auf dem Weg zurück in die Waldorfschule nach, ja, 3 Jahren Pause, könnte man sagen, und würde gerne eben in Schulklassen gehen, entweder in der Oberstufe, wenn sie dann die verschiedenen Religionen haben, aber sehr gerne auch vorher schon 5., 6., 7. Klasse, in der Zeit, wo dann so viele Hetzparolen kommen oder irgendwelche per Handy, per irgendwelche Medien, so negative Meldungen, antisemitischen Bilder, dass die dann auch diese andere Seite wahrnehmen, wie schön eigentlich die jüdische Kultur sein kann. Und eben ganz offen, die Juden wollen ja auf keinen Fall Menschen bekehren, ne? Das ist ganz gegen ihre Art. Man ist ja nur Jude, wenn man tatsächlich als Jude geboren ist. Von daher ist es nicht ein Bekehren, sondern einfach ein Kennenlernen. Und durch das Kennenlernen erlebe ich ganz oft, dass die Teilnehmenden dann überlegen, ja, wie ist es denn eigentlich bei mir? Ne? Welche sind meine Werte? Und eigentlich die eigenen Werte dann auch vertiefen.
Da würde ich gerne mal nachhaken. Also ich habe jetzt richtig viele Fragen schon hier mir ein bisschen aufgeschrieben, aber dieser letzte Aspekt, also indem ich das eine kennenlerne, wird mir vielleicht das eigene auch bewusster. Das gibt es ja auch oft, wenn Schülerinnen oder Schüler in ein fremdes Land gehen, dann wird ihnen das eigene auch nochmal so bewusst. Würdest du sagen, dass eine Möglichkeit auch für Toleranz oder für Miteinander zu wirken, auch darin besteht, die eigenen verschiedenen Kulturen einfach intensiver zu beleben?
Auf jeden Fall durch das Kennenlernen des anderen kann man erst wirklich tolerant sein. Wie soll man tolerant sein, wenn man keine Ahnung hat von dem anderen? Wenn man keine Ahnung hat, wie der andere lebt, wie der andere fühlt, wie der andere die Werte, die die anderen haben. Und ich hatte oft auch, also vor allem in der Stadtschule, viele muslimische Schülerinnen in den Gruppen und ganz oft hatte ich danach, kamen Schüler zu mir, muslimische Schüler zu mir und sagten, also ich kann es gar nicht verstehen. Es ist ja eigentlich alles das Gleiche, ne? Die Werte sind die gleichen. Warum gibt es denn so viele Probleme in der Welt? Da denke ich, ja, da habe ich sie erreicht, ja. Und auch das Christentum, das kommt ja vom Judentum, ne? Also da ist so viel parallel, da ist so viel gemeinsam. Es wird vielleicht ein bisschen anders gelebt, vielleicht anders gedacht, also ne, erlebt, aber letztendlich sind die Werte die gleichen. Und das ist so schön, wenn dann gemerkt wird, es sind alles Menschen, die ähnlich, eigentlich ganz ähnlich sind wie wir.
Du hattest jetzt gesagt, aus dem Unterricht in der Waldorfschule, die Kinder lernen sowas kennen. Hast du denn auch die Eltern einbezogen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die Kinder da nach Hause kommen und erzählen, dann entstehen ja vermutlich auch Fragen bei den Eltern.
Ja, ganz genau. Also ich hatte ja erwähnt, dass ich Angst hatte vor den Eltern oder was sie meinen. Und ich war sehr überrascht, dass muslimische Eltern mir dann einfach sagten, ja, warum denn nicht jüdische Kultur? Das ist ja auch eine schöne Kultur. Und von deutschen Eltern habe ich oft gehört, ja, wir hatten in der Schule nur das Holocaust und haben diese furchtbaren Bilder im Kopf von den Juden, aber wirklich, wie sie gelebt haben oder ihre Werte, darüber haben wir ja nie was gehört. Na, wie schön, dass unsere Kinder das kennenlernen. Und das Interesse war von den Eltern auch so groß, dass ich angefangen habe, mit meinen Drittklässlern Pessach für die Eltern zu feiern. Also wir haben dann gemeinsam dann die ganzen Lieder gelernt, die Segenssprüche. Und dann haben wir an einem Samstagnachmittag oder am Sonntag in der Schule dann ein Pessach-Fest gemacht, genauso wie wir das zu Hause gemacht haben. Also ich habe dann die Moses-Geschichte erzählt, habe dann erklärt, die ganzen symbolischen Speisen. Und der Koch hatte die Speisen gekocht für uns. Und die Eltern saßen dann an anderen Tischen und konnten dann auch mitprobieren, konnten alles mitmachen. Wir haben dann gemeinsam gesungen und dann auch einen Tanz gemacht am Ende, was ich choreografiert hatte für diese Gelegenheit. Und das war für die Eltern eben, ich glaube, was ganz Besonderes. Also das einmal wirklich zu erleben. Es gab sogar Eltern, die mit ihren Kindern jedes Jahr immer wieder dazu kamen, weil ich machte das offen, also für die Drittklässler und ihren Eltern zu. Aber es durften auch andere dazu kommen und es kamen einige immer wieder, jedes Jahr. Das war sehr schön,
Vielleicht könntest du auch in diesem Zusammenhang noch ein bisschen über das Konzept der interkulturellen Schule berichten. Du hast ja gesagt, du hast sie mitgegründet. Was war denn eure Motivation, sie zu gründen und was war so der Ansatz?
Also wir wollten eine Schule für die vielen Migrantenkinder gründen. Also wir hatten gemerkt, dass in dem Stadtteil, in dem wir auch die Schule gegründet haben, viele Schulen kaum deutsche Kinder hatten. Also in jeder Klasse vielleicht ein, zwei deutsche Kinder und alle anderen Kinder aus dem Ausland kamen, so dass Deutsch überhaupt nicht in der Schule gesprochen oder kaum in der Schule gesprochen wurde, also in der Grundschule vor allem. Auch hatten die Kinder unglaublich viele Schwierigkeiten, die Hausaufgaben zu machen und dieser ganze Notendruck und die Sprache zu lernen, weil eben so wenig Deutsch gesprochen wurde im Pausenhof. Und wir hatten dann diese Idee, eine Schule zu gründen, 50% deutsche Kinder, 50% ausländische Kinder zur Schule gehen. Und das haben wir dann auch gemacht, wobei es sehr schwer ist zu sagen, wer ist jetzt Ausländer, wer ist nicht, weil es gibt sehr viele Mischehen. Ja, aber wir haben so versucht, dieses 50-50 zu haben in unseren Klassen. Und ja, über die Waldorfpädagogik ist ja auch eine wunderbare Pädagogik, weil viel rezitiert wird, viel gesungen wird und durch das Singen auch die Sprache leichter erlernt werden kann, die vielen Theaterstücke und so die Kinder geholfen werden, auch um mit Druck sich hier in Deutschland zu integrieren. Ja, ich glaube, das war so das Hauptanliegen. Wir haben im allerersten Jahr angefangen, auch Begegnungssprache zu unterrichten. Und zwar hatten wir fünf verschiedene Sprachen. Wir haben sehr, sehr klein angefangen, hatten fünf ausländische Sprachen. Und das war Russisch, Polnisch, Serbokroatisch, Türkisch und Spanisch. Und haben mit diesen Sprachen angefangen. Und dann waren die deutschen Kinder mal Ausländer. Und die anderen hatten in ihrer Muttersprache dann eben einmal in der Woche Unterricht. Und das war dann schon beim zweiten Jahr gar nicht mehr möglich. Dann kamen viele Kinder noch mit anderen Sprachen. Und für jedes Kind dann eine Sprache anzubieten, war einfach, erstens hatten wir die Lehrer nicht, zweitens hatten wir das Geld nicht, weil wir hätten wirklich 10 und dann 20 und dann vielleicht 30, 40 jedes Jahr mehr Sprachen anbieten müssen. So dass es dann bei diesen fünf Sprachen blieb. Das ist zwar ein schönes Konzept, aber ich habe mich dann gefragt, ob es dann wirklich berechtigt war. Weil dann hatten wir Klassen, in denen kein spanisches Kind da war und dann hat man trotzdem spanische Begegnungssprache gehabt, erst und zweite Klasse. Und ich fand das mit dem Kulturunterricht eigentlich was sehr Schönes. Vor allem haben wir in den ersten Jahren in der siebten und achten Klasse so gemacht, dass die Kinder ihre Kultur mit reingebracht haben. Und das war auch was ganz Schönes. Da hatten sie einen Platz, wo sie ja was dazu beitragen konnten.
Nun wird ja Waldorfschulen oft nachgesagt, oder man kann beobachten, dass gar nicht so viele Kinder mit Migrationshintergrund in Waldorfschulen sind. Hattet ihr denn Schwierigkeiten, eure 50-50 irgendwie einzuhalten? Oder wart ihr bekannt genug? Hattet ihr genug Zulauf?
Also wir mussten, ich glaube, oft achten, dass wir 50% deutsche Kinder hatten. Ja, wir waren in einem Stadtteil, wo viele ausländische Kinder sind und es geht so durch Hören sagen. Ne? Also wir wurden bekannt ziemlich schnell und nee, das war gar kein Problem, also diese vielen ausländischen Kinder zu bekommen. Ich denke, die Waldorfschulen, die sind sehr geschlossen generell und haben deswegen so wenig ausländische Kinder. Also die erfahren wahrscheinlich nicht über diese Möglichkeit, in die Waldorfschule zu gehen. Und dann ist es auch noch sehr teuer. Es gibt viele Länder, wo die Bildung umsonst ist. Gerade in orientalischen Ländern, die Eltern dann gar nicht einsehen, warum müssen sie jetzt was zahlen. Ja, und die kennen das Konzept der Waldorfschule nicht. Also ich denke, da ist noch viel Arbeit zu machen, um sich wirklich zu öffnen. Ja? Und die Welt außerhalb der Waldorfschule sieht ja ganz anders aus als in der Waldorfschule. Und da staune ich wirklich, was für eine Blase Waldorfschulen leben. Ja? Also gerade hier auch hier in Mannheim, also in der großen Waldorfschule, nicht interkulturellen Waldorfschule, sind auch ein paar ausländische Kinder, aber da zählt man in einer Hand pro Klasse ungefähr. Ja? Und das ist nicht die Realität der Stadt. Vielleicht erzähle ich auch so ein bisschen von meinem Unterricht in der freien interkulturellen Schule. Also ich habe also nicht nur Pesach für die Eltern gefeiert, ich habe auch Hanukkah immer in der Weihnachtsfeier, also das jüdische Lichterfest, das immer im Dezember, also in der Adventszeit stattfindet, habe ich in der Weihnachtsfeier auch gefeiert. Aber ich habe in meinem Musikunterricht, ich habe unterrichtet von der ersten bis zur sechsten Klasse und ich habe ab der dritten Klasse bis immer in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien, so als quasi extra besondere Stunde vor den Weihnachtsferien, habe ich dann Hanukkah in allen Klassen gefeiert. Und die Kinder kamen rein und die kannten das dann schon in der vierten, fünften, sechsten Klasse und freuten sich schon. Als sie dann sahen, dass die Chanukia, also der Leuchter da war und der Tisch dann gedeckt, schön gedeckt war. Und ich hatte einmal in einer sechsten Klasse ein neuer Schüler und er kam rein und sah den schön gedeckten Tisch in der Mitte von unserem Stuhlkreis und er schaute sich das an und sagte, ja, was ist denn hier los? Und ich sagte, ja, wir feiern heute Chanukka, das jüdische Lichterfest. Meinte, ja, also ich bin nicht Jude, warum, was soll denn das? Ich mache da nicht mit, ich will das nicht. Und die anderen Schüler sagten, ja, komm, mach mit, das ist schön, das wird dir gefallen. Und er setzte sich widerwillig hin und ja, also Blick nach unten, Beine und Arme gekreuzt, so ganz, ja, er hörte wahrscheinlich die Geschichte gar nicht zu, auch die Lieder nicht am Anfang und dann in der Mitte wollten wir dann einen Tanz tanzen. Und dann meinte er noch, ja, ich bin doch kein Mädchen, was soll ich hier? Ich will doch nicht tanzen, ich werde doch nicht tanzen. Und dann schubste ihn ein Junge von der Seite und meinte, du wirst sehen, das macht Spaß, das ist richtig schön. Und er ließ sich überreden, stand auf, widerwillig wieder. Und dann machten wir die Schritte trocken, ganz langsam. Und dann sangen wir dazu, auch langsam und wurden dann immer schneller und schneller. Und so von seinen finsteren Blick und Gesicht wurde immer heller, fing an zu lächeln und sein Lächeln wurde immer breiter und am Ende freute er sich richtig. Und als wir dann fertig waren, saß er dann an der Spitze des Stuhls und strahlende Augen und hörte dann die Dreidel-Legende und spielte auch das Spiel dann mit ganz großer Freude. Und diese Veränderung, das erlebe ich immer wieder in meinen Workshops, in meinen Projekten. Also, dass Kinder, vor allem Jugendliche und Erwachsene, die verschlossen sind, erstmal misstrauisch. Also, was soll das? Jüdische Kultur, davon will ich eigentlich nichts haben. Dass die dann so langsam auftauen. Ja, die Augen anfangen zu strahlen. Und sie dann ganz gerade sitzen und fangen dann an, Fragen zu stellen, sich zu beteiligen, von sich selbst zu erzählen. Also diese Verwandlung merke ich immer wieder. Und das finde ich immer sehr schön. Und deshalb gehe ich gerne in Schulen, gehe ich gerne in Schulklassen und auch in Lehrerausbildung und bin dann plötzlich im Unterricht da. Also das sind keine Workshops, wo man dann einfach hingeht, wenn man Interesse hat, weil dann kommen die Menschen, die so oder so schon offen sind, die so oder so Interesse haben für Interkulturalität oder Religionen. Das finde ich natürlich auch sehr schön, mache ich auch manchmal, aber noch lieber eben da, wo ich dann alle erreiche, ne? Nicht nur die, die so oder so Lust drauf haben. Ja, das ist eben mein Beitrag, den ich gebe oder versuche zu geben, um einen friedlichen und verständlicheren Umgang miteinander zu haben.
Als du das jetzt gerade erzählt hast, kam mir diese Frage der Grenze zwischen Kultur und Religion. Also es könnte ja vielleicht jemand sagen, wenn ich jetzt ein religiöses Ritual habe, wieso mache ich das mit Kindern, wenn sie gar nicht der Religion angehören? Ist das ein Spannungsfeld, Religion, Kultur?
Ja, natürlich ist ein großes Spannungsfeld. Ich glaube, wenn ich in der freien interkulturellen Schule jüdische Religion unterrichtet hätte für alle Kinder, da hätten die Eltern das gar nicht gut gefunden. Das könnte ich auch gut verstehen. Aber es geht hauptsächlich über die Kultur. Und natürlich kommt das Religiöse mit rein. Ja, also so ein jüdisches Fest hat was Religiöses, hat auch, wenn ich die Segenssprüche spreche, das ist natürlich, man könnte sagen, was Religiöses, aber es kommt darauf an, wie ich das mache, ja, mit welcher inneren Haltung. Also will ich den Kindern einfach die Kultur, also die Schönheit der Kultur nahebringen, oder will ich einen religiösen Akt vollziehen? Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Es geht ja um die Kultur und nicht um die Religion.
Und dann kommt mir noch der Begriff der Geschichte dazu. Das wäre jetzt noch ein bisschen anders, ne? Also oftmals habe ich so das Gefühl, wir sprechen ja auch über die Geschichte von Kulturen. Aber was du jetzt erzählt hast, ist mehr so ein Versuch des Eintauchens in die Kultur.
Genau, dass die Schülerinnen oder Teilnehmenden diese Kultur erleben, ne? Also so ein Fest erleben und nicht darüber zu erzählen, ja, oder geschichtlich, wie sich das verwandelt hat oder wie auch immer. Und natürlich wird in jeder Familie anders gefeiert oder je nachdem, es gibt so viele Richtungen auch im Judentum, mehr religiös, weniger religiös, orthodox, weniger orthodox und so weiter. Und das erwähne ich dann auch immer. Das ist auch in anderen Häusern vielleicht ein bisschen anders. Und ich bringe das, was ich kenne oder das, was ich mir erarbeitet habe und das, was ich besonders schön finde, das bringe ich dann in den Unterricht.
Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr praktisch du in der dritten Klasse die jüdische Kultur, dann vierte Klasse, fünfte Klasse jeweils eine andere Kultur, dass die Kinder so praktisch mal in verschiedene Kulturen eintauchen. Ist das so? Habt ihr euch da abgesprochen miteinander, die Kollegen, die das unterrichtet haben, dass ihr das in ähnlicher Art und Weise gemacht habt?
Wir haben uns abgesprochen, ja, natürlich, aber jeder hat das ganz individuell gemacht, ne? Also die christliche Kulturlehrerin, die hat nicht gesungen zum Beispiel, ja. Aber ich habe in meinem Musikunterricht die, und so oder so in der Waldorfschule wird ja viel die ganzen Jahreszeitenlieder und ja, gesungen und das habe ich dann abgefangen. Und der muslimische Kulturunterricht war da natürlich auch ein bisschen anders. Die haben nicht so viele Feste zum Beispiel im Judentum. Die haben dann, ich glaube, mehr Legenden gehört, haben dann auch Tee getrunken oder. Also es war anders. Es war wirklich anders. Und wir haben aber in der Schule auch Andachtsfeiern gemacht. Zum Beispiel zu Ramadan oder Opferfest oder so, dass dann die entweder die ganze Schule oder je nachdem, wie wir das zusammen organisiert haben, also da habe ich auch geholfen, entweder erste bis vierte, dann fünfte bis achte und dann neunte bis zwölfte oder erste bis sechste und dann siebte bis zwölfte. Also je nachdem haben wir jährlich so manchmal ein bisschen verschieden gemacht. Und diese Andachtsfeier, dann hat die Klasse zum Beispiel, dann die fünfte Klasse hat dann am Anfang ein Lied gesungen, dann gab es eine Legende oder wurde irgendwas zu dem Fest erzählt. Und dann haben wir alle ein Lied gesungen. Wir konnten dann natürlich schon über die Jahre ein gemeinsames Lied und es ging dann vielleicht so 10 Minuten und haben natürlich gehört, dass es jetzt gefeiert wird und dass eben die vielen Muslime um uns herum das jetzt den Ramadan begehen zum Beispiel oder Opferfest oder so. Und dann sind die Klassen wieder in den Unterricht gegangen. Und zum Ende, also was wir hier Zuckerfest nennen, am Ende vom Ramadan haben wir dann auch in der Schule, also der Schulkoch hat dann orientalische Gerichte gekocht und dann durften wir alle dann diese Gerichte dann essen und dann wurde auch dann das Segensspruch, ja, arabisch oder türkisch oder wie auch immer gesprochen und ja, haben wir so ein bisschen so den Ramadan-Ende gemeinsam mit den muslimischen Schülern gefeiert. Das war immer auch ganz, ganz schön. Und natürlich wurde dann der Raum besonders geschmückt, also dementsprechend, sodass man das ein bisschen die Atmosphäre hatte.
Und könntest du dir vorstellen, dass man diese Frage des Eintauchens in Kulturen auch so als eine Art Curriculum, Lehrplan hat? Also jetzt denken wir ja oft nach Medien, wie machen wir das von Klasse 1 bis Nachhaltigkeit? Meinst du, dass dieser Bereich Kultur erleben auch bewusster noch in der Schule, in der Waldorfschule etabliert werden sollte?
Also ich fände das sehr, sehr schön, wenn das möglich wäre. Die Reihenfolge müsste man überlegen, ne? Ob man zum Beispiel der Islam in der zweiten Klasse macht, dann das Judentum auf jeden Fall in der dritten Klasse, das gehört auch hin. In der vierten Klasse, passt auch das Christentum sehr schön rein. Und dann kann man danach Hinduismus, Buddhismus und so, also tatsächlich jedes Jahr eine Religion sein. Und sei es, also wir haben das ja einmal in der Woche, 45 Minuten gemacht, und sei es vielleicht tatsächlich nur jede zweite Woche, oder ganz wichtig ist natürlich, dass es nicht konfessionsgetrennt ist, sondern tatsächlich alle Schüler der Klasse gemeinsam. Oder wenn die Klasse zu groß ist, damit man mehr ins Gespräch kommt, teilt man vielleicht die Klasse in zwei Gruppen. Das kann man auch machen. Das haben wir übrigens in der Freien Interkulturellen Waldorfschule so gemacht, damit die Schüler sich mehr beteiligen konnten, haben wir immer mit halbe Klassengrößen gemacht. Aber das Schöne ist eben, wenn man das Ganze über das ganze Jahr, wirklich das Jahreszyklus einer anderen Religion erleben kann. Und es ist natürlich die Frage, Christentum ist leicht zu finden. Jemand, der die christlichen Feste mit den Schülern feiert, das wird in der Waldorfschule ja oft so oder so gemacht. Aber schon muslimische Menschen, die das machen könnten, müsste man dann suchen. Ist vielleicht auch nicht so schwer. Es gibt viele, viele Muslime in Deutschland, überall. Und wenn es keine Pädagogen sind, dass sie vielleicht eingeladen werden in den Unterricht, dass sie vielleicht einmal im Monat eingeladen oder jede 2 Wochen jemand eingeladen wird und dann mitfeiert oder erzählt, was zu Hause gemacht wird. Wenn es ein Elternteil ist, wäre das wunderbar. Und oft freuen sich diese Menschen unglaublich, wenn das Interesse auch gezeigt wird, ja, wenn sie gehört werden, wenn sie was auch mitteilen können. Und natürlich eine jüdische Person zu finden, das ist nicht leicht. Nämlich die meisten Juden leben versteckt in Deutschland. Die outen sich nicht. Erstens fragt so oder so keiner, das ist ja wunderbar. Zweitens ist es gefährlich. Es ist wirklich gefährlich. Es gibt überall Anschläge. Also die Synagoge in Mannheim wurde letztes Jahr und vorletztes Jahr sind die Gläser eingebrochen worden. Und Mannheim ist wirklich eine sehr offene, liberale Stadt, also in Deutschland. Ja, Angriffe auf jüdische Personen gibt es auch sehr viele in Deutschland, oder einfach Menschen, die beschimpft werden. Oder allein das Schimpfwort du Jude, das existiert inzwischen häufiger. Und das ist gerade das, was ich denke, wenn man die jüdische Kultur erlebt oder eine jüdische Person erlebt, die offen ihre Kultur nahebringt und die Schönheit und so, dann wird man sich überlegen, ob man wirklich jemand anders du Jude nennt. Also man kann sich natürlich wenden an jüdische Gemeinden. Es gibt ja einige, und fragen, ob jemand kommen kann. Es kann auch, ich kann mir gut vorstellen, dass in den Waldorfschulen auch jüdische Eltern sind. Vielleicht wissen das einige Klassenlehrer, da müsste man gucken. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, ich glaube, also meine Kinder waren an der großen Waldorfschule, also nicht an den Interkulturellen, sondern an der anderen Waldorfschule in Mannheim, und ich glaube nicht, dass die Lehrer dort wussten, dass ich Jüdin bin. Also ich hab's niemandem erzählt damals.
Und meinst du, dass man das auch machen könnte? Also könnte ich muslimische Kultur unterrichten, ohne Muslimin zu sein? Könnte ich
Genau.
jüdische Kultur unterrichten,
Oder
ohne
jüdische Kultur.
Jüdin zu sein?
Also ganz wichtig ist, dass man ganz offen ist. Also das Wichtigste finde ich, dass es von Herzen kommt. Also wenn man eine fremde Kultur unterrichtet, dann ist es etwas, was man gelernt hat. Dann ist es sehr kopflastig. Man hat darüber gelesen, man hat das vielleicht mal erlebt oder so. Es ist nicht etwas, was wirklich von innen kommt. Trotzdem finde ich, dass man sich da einarbeiten kann. Vor allem, wenn man vielleicht selber eben jemanden kennengelernt hat aus dieser Kultur. Wenn man vielleicht mal bei dieser Person mal zu Hause war, vielleicht ein Festmahl gefeiert hat, vielleicht mal in der Synagoge war, das mal erlebt hat. Genau. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, Fortbildungen zu machen für Lehrer, die Interesse hätten, die das vermitteln wollen, die gerne vermitteln in der dritten Klasse oder auch später in den anderen Klassen, auch ganz wichtig in der Mittelstufe. Also gerne da alles, was ich habe an Kenntnis, an Erfahrung dann auch weiterzugeben.
Das wäre ja auch mit Sicherheit so eine Art spiralischer Lehrplan, denn es müsste ja immer noch mal wieder aufgegriffen werden. Die Fragen in der Mittelstufe sind ja ganz andere oder dann auch in der Oberstufe. Würde man, wenn man zuerst eingetaucht ist, vielleicht dann auch dazu kommen, einfach auch andere Fragen zu bewegen miteinander, die beim Drittklässler wahrscheinlich nicht da sind.
Ja, beim Drittklässler würde man das einfach nur erleben. Ab der Mittelstufe kommen andere Fragen, auf die man dann auch eingeht. Und in der Oberstufe ist das so, da kann man dann richtig ins Gespräch kommen. Das ist wunderbar, ja.
Also was mich berührt, bewegt hat, dass du sagst, es ist gefährlich für eine Jüdin, sich zu outen. Das tut mir doch auch leid, es zu hören.
Ja, ich glaube, das ist für viele überhaupt nicht bekannt, dass man doch sehr vorsichtig sein muss.
Doch
Also, wenn
immer
man
noch.
mit Kippa in Berlin rumläuft oder auch in anderen Städten, da sollte man sehr aufpassen.
Ja, aber umso wichtiger ist es ja, dass wir uns kennenlernen. Also, dass wir die Kulturen kennenlernen. Ich habe das auch erlebt bei uns in der Schule. Wir hatten dann syrische Geflüchtete, 4 Kinder an der Schule und die 2 Mädchen waren ein bisschen älter und haben dann eben auch mal Schülerinnen und Schüler eingeladen. Auch gab es ein Hochzeitsfest. Einfach so, das auch zu erleben. Und dann kriegt man einen ganz anderen Blick darauf. Nach dem schönen Spruch, im Menschen sich schauen heißt Welten erbauen. Oder Martin Buber, am Du zum Ich werden. Das ist ja auch alles diese Begegnung mit dem anderen. Und wenn ich dem begegne und das erlebe, dann ist es eben nicht mehr das Fremde, sondern dann wird es einfach ein Teil in der großen Palette.
Man kann sich nur bereichern, indem man das andere kennenlernt.
Ja, spannende Arbeit. Gibt es noch was, was dir noch so am Herzen liegen würde, was du gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ja, also ich gebe eben Workshops alleine über jüdische Kultur. Aber was ich auch seit 2 Jahren mache und das sehr schön finde, ich gehe zusammen mit einer Muslima in Schulen oder mit einer Muslima und einer Christin in Schulen. Das ist natürlich in der Waldorfschule mit einer Christin nicht so wichtig, denke ich, weil die christlichen Feste werden in der Waldorfschule wirklich noch gefeiert, was in anderen Schulen nicht der Fall ist oder nicht unbedingt der Fall ist. Wir sind dann wirklich so ein lebendiges Miteinander, so ein harmonisches, wie man sich wirklich verstehen kann, unterstützen kann. Ja, und es ist vor allem erstaunlich immer, also die muslimischen Schüler, die sind dann fast perplext, also oder auch Lehrer, dass wir uns so gut verstehen, dass das möglich ist, dass es überhaupt kein Problem ist, eine Jüdin zu sein und eine Muslima zu sein und befreundet zu sein und sich zu unterstützen und sich zu mögen.
Ja, das ist schön. Das hatte ich vorhin eigentlich auch fragen wollen. Das wäre ja auch schön, wenn man eben zusammenkommt und die verschiedenen Aspekte mitbringt. Würde sich auch anbieten für eine Projektwoche, vermutlich, ne?
Absolut, absolut. Ja, oder ein Projekttag. Ja. Dass man ja, gemeinsam einen Projekttag macht, eine Muslima und vielleicht auch noch eine Christin dazu und kann dann die verschiedenen Aspekten. Und wenn es eine Projektwoche ist, könnte man verschiedene Themen nehmen auch und gemeinsam die verschiedenen Themen mit den Schülern sich erarbeiten und erleben lassen. Genau.
Ja, schön. Ha, habe ich gerade eine Idee für unsere Projektwoche im nächsten Jahr. Ich komme auf dich zurück. Ja,
Ja, schön. Also
genau.
vielleicht noch ein Beispiel. Also wir haben im Herbst das Laubhüttenfest. Da erinnern wir uns, dass also nach dem Auszug aus Ägypten, dass die Israeliten dann 40 Jahre in der Wüste gelebt haben, in Laubhütten. Und es ist auch gleichzeitig ein Erntedankfest. Und ich bin mit meinen Drittklässlern immer gerne in den Wald gegangen. Und wir haben dort Laubhütten gebaut zusammen. Das war mehrere Stunden, das war dann den ganzen Schultag. Und haben dann typische Sachen dann dort in der Laubhütte dann gegessen, als die Laubhütten fertig waren. Und haben natürlich auch gesungen und getanzt und so. Als Musiklehrerin mache ich das natürlich auch. Aber eben dieses nicht nur erzählen über die Laubhütte, sondern tatsächlich im Wald gehen und das dann selber bauen. Das war immer auch sehr schön.
Eine Frage hätte ich noch zu der interkulturellen Schule jetzt auch. Gibt es trotzdem auch Rivalitäten oder Diskriminierung zwischen den Schülerinnen und Schülern oder dadurch, dass die so miteinander aufwachsen, gibt es das eigentlich nicht?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass es Rivalitäten gäbe. Ja, je nachdem, in welchem Alter sind vielleicht die Gruppierungen, ne? Die Klassen, also die Schülerinnen, die gruppieren sich so in Gruppen. Aber eigentlich ist es sehr, sehr schön gemischt. Ich habe ein einziges Mal ein antisemitisches Kommentar von einem Schüler erlebt bei einer Vertretung und das war ein neuer Schüler, ein Quereinsteiger, der das nicht erlebt hatte. Also da habe ich das tatsächlich einmal erlebt und habe gedacht, ach ja, die Schüler, die ich unterrichtet habe, die würden nie auf diese Idee kommen.
Ja, das ist einfach auch ein Beispiel für, wie wichtig die Beziehung ist zwischen den Menschen, zwischen den MitschülerInnen und Lehrkräften und was das dann doch bewirken kann, ne? Ja, wunderbar. Da haben wir jetzt einen großen Bogen gespannt. Meine Fragen konnte ich unterbringen. Du hast hoffentlich alles Wichtige sagen können. Wir könnten deine Webseite. Du könntest sie zum einen nennen, aber wir können sie auch im Podcast mit in den Text schreiben, sodass einfach auch eine Möglichkeit besteht, mit dir in Kontakt zu treten bei Interesse.
Also www.kultur-der-religionen.de. Genau, da kann man so Angebote sehen und kann man einige Bilder auch sich anschauen. Also in der Webseite ist auch meine Art Kontaktdaten, also E-Mail und ja, so setzer-blonsky@kultur-der-religionen.de wäre meine E-Mail-Adresse.
Vielleicht magst du noch etwas genauer erläutern, was du an Workshops anbietest.
Genau, ich biete Workshops und Projekte von 1,5 Stunden, also 2 Fachstunden, bis zu 3 Stunden oder einen halben Tag, ganzer Tag, je nachdem. In Schulen, in Fortbildungen, in pädagogischen Hochschulen oder andere Institutionen zu jüdische Kultur kennenlernen und erleben und möchte damit Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie entgegenwirken und ein friedliches Miteinander, ein harmonisches Miteinander ermöglichen. Ich möchte mit meinen Projekten und Workshops Misstrauen, Vorurteile und Abneigung gegenüber Menschen anderer Kulturen und Religionen abbauen und dafür ein gegenseitiges Interesse, Vertrauen und Wertschätzung fördern. Und möchte so die Herzen der Menschen für Menschen anderer Kulturen und Religionen öffnen und Brücken bauen.
Ja, herzlichen Dank. Das klingt gut und spannend und ich hoffe, dass der Podcast auch dazu beiträgt, dass du noch ganz viel Zulauf hast und ganz viele interessierte Menschen dich finden. Ja, herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin, noch viele neue Ideen. Du scheinst auch in Bewegung zu sein in deinem Leben, immer auch wieder neue Projekte anzugehen.
Absolut,
Ja, das
ja.
ist schön. Genau, ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch genossen haben und vielleicht auch interessiert daran sind, jetzt auch mehr kennenzulernen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Einen schönen Abend noch.
Ja, ich danke auch.
Und zu den Hörerinnen und Hörern sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, vielen Dank.